Vor etwa 15 Jahren, ich weiß es heute nicht mehr so genau, habe ich in unserer Gemeinde unseren Prediger vertreten, Bruder Stiller. Vielleicht kennt ihn jemand. Unter den Zuhörern saß damals eine Schwester, die schon längst heimgegangen ist, Emily Schröder. Eine gläubige, kluge Frau mit einem sehr wachen Geist, aber in einem sehr hinfälligen Körper. Sie konnte damals nur noch mit dem Stock mühsam gehen und wurde aus diesem Grunde von ihrer Freundin immer begleitet. Am Schluss des Gottesdienstes, bei der Verabschiedung, da sagte die Freundin zu mir, das war eine gute Stunde. Das war mir zwar peinlich, aber sowas hört ja der alte Adam gerne. Und darauf sagte die Schwester Schröder sehr bestimmt, so als wenn sie ihre Freundin zurechtweisen wollte. Das war doch der Heilige Geist. Da ist mir der Schreck in alle Glieder gefahren. Und mir war mit einem Mal klar, es geht nicht an, sich vor Menschen zu stellen und von Gott zu reden, wenn nicht der Heilige Geist die Worte dazu gibt. Dass Gott durch seinen guten Heiligen Geist, durch eine Person, in diesem Falle mich, elenden, sündhaften Menschen redet, ist ungeheuerlich. Gott in seiner Heiligkeit benutzt Menschen wie mich, um die frohe Botschaft zu verkünden. Ich kann mir eigentlich nur das Bekenntnis des Petrus zu eigen machen. Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Dieses Bekenntnis und die Worte dieser alten Schwester haben mich bis heute immer wieder nicht losgelassen. Und manchmal kommt die Angst hinzu, die Sünde wieder den Heiligen Geist zu begehen. Wer bin ich denn schon, dass mich Gott gebrauchen will und dass sein guter Heiliger Geist in meinem unreinen Geist gegenwärtig sein will? Das ist meiner Ansicht nach das eigentliche Schwere, hier zu stehen im Bewusstsein seiner Schuld und Sünde und damit der Unwürdigkeit und Gottes gutes Wort weiterzusagen. Und wenn dann doch einmal der große Versucher einflüstert, das hast du ja ganz gut hinbekommen, dann fährt einem von Neuem im Nachhinein der Schreck in alle Glieder. Ich wünsche mir eigentlich, dass es immer so bleibt, dass in meinem Herzen niemals das Gefühl der Sicherheit aufkommt. Das Pfingstfest. Ein amerikanischer Dramatiker, Edward Allan Bee, wurde einmal gefragt, welche Wirkung er sich von seinem Theaterstück erhofft. Die Antwort war schockierend in ihrem Sarkasmus. Ich möchte die Zuschauer derart packen und betroffen machen, dass sie nach der Aufführung vor das nächste Auto taumeln. Als der Heilige Geist das erste Mal über die Menschen ausgegossen wurde, lesen wir in der Pfingstpredigt des Evangeliums von Lukas, und sie entsetzten sich. So hatte damals der Heilige Geist die Menschen gepackt. Wir lesen in der Apostelgeschichte, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen geteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, so wie der Geist es ihnen von ihnen eingab. 50 Tage nach Ostern sind vergangen und noch immer sitzen die Jünger mit Maria ängstlich hinter verschlossenen Türen. Die letzte Anweisung ihres Herrn und Meisters lautete, Jerusalem nicht zu verlassen. Sie sollten warten auf die Verheißung des Vaters, die Jesus ihnen angekündigt hatte. 50 Tage, eine lange Zeit. Warten, warten, immer wieder warten. Eine Zeit der Hoffnung, eine Zeit der Angst, eine Zeit der Unsicherheit, eine Zeit des Ausgeliefertseins. Wie soll es weitergehen? Man kann doch nicht immer hinter verschlossenen Türen leben. Aber nichts geschieht. Und dann geschieht doch etwas. Aber das, was da geschieht, das war keinesfalls dazu angetan, um den Pfingsttag zu einem fröhlichen Fest werden zu lassen. Ein Brausen kam vom Himmel. Ein gewaltiger Wind erfüllte das ganze Haus. Und dann lesen wir, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes. Als die Menschen dieser Stadt das Brausen hörten, kamen sie alle herbei, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern, die sich zum Pfingstfest in Jerusalem aufhielten. Das war das, was die Apostel und die Männer von Jerusalem damals erlebt hatten, hatte keinesfalls etwas mit einem lieblichen Pfingstfest zu tun. Es kam eher einer Katastrophe gleich. Die Bibel berichtet, und sie entsetzten sich. Ja, das, was die Menschen an diesem Pfingstfest in Jerusalem erlebten, kam eher einer Katastrophe gleich. Sie wurden vom Heiligen Gott, vom Heiligen Geist vor dem lebendigen Gott gestellt und mit einmal verstanden sie alles. Sie wussten plötzlich, ich bin gemeint. Gott spricht zu mir ganz persönlich. Er meint mich. Sie verstanden plötzlich, was Gott von ihnen wollte. Und als Petrus, der einfache Mann aus dem Volk, seine Predigt beendet hatte, da lesen wir, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu den Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das war die Wirkung des Heiligen Geistes. Wir werden vom Heiligen Geist vor Gott gestellt und das wird das Herz aufdecken mit all seinen Sünden. Da wird unser Gewissen aufgeschreckt, da werden wir uns unserer Schuld bewusst. Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Der das gesagt hat, war auch der Mann, der in der Kraft des Heiligen Geistes die Pfingstpredigt gehalten hat. Simon Petrus. Und auf die Frage der gottesfürchtigen Männer von Jerusalem, was sollen wir tun, sagte er ihnen, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das ist die Pfingstbotschaft. Darum und nur darum feiern wir heute an diesem Sonntag Pfingsten. Ob wir und die meisten Menschen, vielleicht auch wir Christen, nicht doch die Pfingstgeschichte ein bisschen missverstehen? Viele sagen, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Das stimmt schon gar nicht. Allerhöchstens der Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi. Pfingsten mutet uns fremd an. Auch damals hielt man die Jünger für betrunken. Sie sind voll süßen Weins, berichtet uns die Bibel. Pfingsten, das Fest der Verlegenheit. Viele Menschen spricht nur noch, wenn überhaupt, die schöne, frühlingshafte Natur an. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten Felder und Wald. Hier klingt uns Goethes Gesang ins Ohr. Pfingsten, das Fest der Grünen, das hätten die wohl gern. Der Pfingstochse fällt mir ein, der in Bayern um diese Zeit festlich geschmückt auf die Alm getrieben wird und der seinen Namen für die Menschen ausgeliehen hat, die aufgedonnert und aufgeputzt mit modischen Firlefanz durch die Gegend stolzieren. Pfingsten ist arm an Brauchtum, aber es ist trotz allem das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein bayerischer Schriftsteller mag wohl recht haben, wenn er schreibt. Drei heilige Zeiten hat das Jahr, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und diese drei heiligen Zeiten sind in ihrem Rang gleich. Gerade den einen Unterschied gibt's. Das hochheilige Pfingstfest ist nichts zum Greifen. Es ist eher etwas Geistiges. Heute gibt's nichts, heute kommt nichts. Kein Christkindl, kein Osterhase, heute kommt gerade bloß der Heilige Geist. Ja, wenn er nur käme. Dann würde es uns so ergehen wie den frommen Juden in Jerusalem, von denen es hieß, sie entsetzten sich. Die Botschaft des Heiligen Geistes ist also zuallererst an uns gerichtet, an uns Christen. Wir sind ja die Frommen, wir sind gefragt, oder besser, wir sollten fragen, Herr Jesus Christus, was sollen wir tun? Und die Antwort ist damals wie heute dieselbe. Tut Buße, kehrt um von eurem verkehrten Weg. Bringt eure Sündenschuld unter mein Kreuz. Dann werdet ihr Vergebung empfangen und mit der Vergebung den Heiligen Geist. Der Heilige Geist fordert uns immer wieder auf, unser Leben zu ändern. Und das müssen wir auch. Buße tun bedeutet ja nichts weiter als ständige Sinnesänderung, die dann auch immer wieder zur Verhaltensänderung führt. Und genau das nennt die Bibel Heiligung. Wenn wir uns die christlichen Feste im Jahresverlauf anschauen, dann müssen wir feststellen, dass jedes christliche Fest eine ganz besondere Botschaft hat und ein ganz besonderes Geschenk bringt. Das Weihnachtsfest, die Botschaft, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Völkern widerfahren wird. In dieser Botschaft verbirgt sich die Zusage Gottes, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Das Geschenk am Weihnachtsfest, das Kind in der Krippe, Gottes eigener Sohn. In diesem Geschenk aber ist schon klar, was in der Krippe beginnt, das wird am Kreuz enden. Und darin ist auch schon die Botschaft des Karfreitags enthalten. Karfreitag, die Botschaft enthält nur drei Worte. Es ist vollbracht. Gott hat mich erlöst durch das unschuldige Leiden und Sterben seines lieben Sohnes. Ich bin frei von aller Sündenschuld. Das Geschenk, der Sohn Gottes schenkt sich selbst. Siehe, das ist mein Leib für dich gegeben. Siehe, das ist mein Blut für dich vergossen. Das Osterfest, die Botschaft, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das Geschenk, ewiges Leben. Wer das glaubt, wird nimmermehr sterben. Himmelfahrt, die Botschaft, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das Geschenk zum Himmelfahrtstag ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das Gott am Pfingsttag einlösen wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Dafür, dass ich nicht mehr leibhaftig unter euch sein werde, wird euch Gott, mein Vater, an meiner Stelle einen Tröster schicken. Das heißt, ich werde dann trotzdem immer bei euch sein, bis ans Ende eures Lebens, bis ans Ende dieser Welt. Pfingsten, am Ende in der Reihe der heiligen Feste im Jahresverlauf steht das Pfingstfest. Die Botschaft, und das ist das Besondere am Pfingstfest, sie enthält im Gegensatz zu den Botschaften der anderen Feste eine Aufforderung. Und die Aufforderung, tut Buße, entscheidet euch, lasst euch taufen auf meinen Namen zur Vergebung eurer Sünden. Und das Geschenk, der Heilige Geist. Das Pfingstfest mit seiner Botschaft drängt uns wie kein anderes Fest im Kirchenjahr zu einer Entscheidung. Im Pfingstfest schließt sich der Heilsplan Gottes. Es ist alles getan. Jetzt seid ihr dran. Ihr könnt euch frei entscheiden. Ich, Gott, euer Vater im Himmel, habe mich längst für euch entschieden, für mich entschieden. Ich habe alles geopfert, alles, das Liebste, was ich hatte, meinen eigenen Sohn. Und was kommt dann nach dem Pfingstfest? Wie geht's weiter? Dann kommt das, was in der Bibel der dritte Advent bedeutet. Dann kommt Jesus Christus wieder, aber diesmal in Macht und Herrlichkeit. Aber dann ist es für eine Entscheidung zu spät, viel zu spät. Entscheiden müssen wir uns jetzt, heute und hier und jeden Tag neu. Es gibt für jeden Tag unseres Lebens nur eine einzige, alles entscheidende Bitte. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke mir heute deinen guten Heiligen Geist, damit ich durch deinen lieben Sohn immer mit dir verbunden bin und aus deiner Kraft leben kann. Drei Bilder symbolisieren den Heiligen Geist: der Wind, das Feuer und die Taube. Diese drei Bilder haben für sich jedes eine tiefe Bedeutung. Der Wind und das Feuer sind unter den vier Elementen, die die Alten kannten, die ungebärdigsten. Was sagen sie uns? Der Wind sagt uns, dass mit dem Heiligen Geist aus Gottes Welt eine elementare Kraft hereinbricht in diese Welt, sodass ein anderer Wind bei uns weht. Das Feuer sagt uns, wie das Feuer wärmt und leuchtet, aber auch zerstört, vernichtet, läutert, so will der Heilige Geist Wärme, Geborgenheit und Kraft schenken und nicht zuletzt Gemeinschaft. Er will uns ein Licht aufstecken und uns sagen, wer wir wirklich sind. Er will verbrennen, was wirklich verbrannt werden muss und vor unserem himmlischen Vater nicht bestehen kann. Die Taube. Die Taube ist nach dem Abklingen der Sintflut das Zeichen des Lebens und des Friedens. So will der Heilige Geist Frieden, Versöhnung und Leben stiften zwischen Gott und Menschen, zwischen Menschen und Mitmenschen, zwischen Menschen und Tieren und nicht zuletzt zwischen Menschen und Umwelt. Nun müssen wir uns entscheiden für Jesus Christus, damit uns diese Worte und Bilder, oder dass wir in diesen Worten und Bildern Taten sehen. Werden wir damit sagen können, ich glaube, dass der Heilige Geist mich in die Welt verändern kann? Ich glaube, dass der Heilige Geist meine Vorurteile abbauen kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist meine Gewohnheiten ändern kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist meine Gleichgültigkeit überwinden kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist Fantasie zur Liebe gibt. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir Warnung vor dem Bösen geben wird. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir Mut gibt, Gutes zu tun. Ich glaube, dass der Heilige Geist meine Traurigkeit und meine Angst besiegen kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir Liebe zu Gottes Wort schenkt. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir meine Minderwertigkeitskomplexe nehmen kann. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir Kraft zum Tragen und Durchhalten gibt. Ich glaube, dass der Heilige Geist mein ganzes Wesen durchdringen kann. Und letztendlich glaube ich, dass der Heilige Geist mich überlebt und an dem Tag neu belebt, an dem ich meinen Geist aufgeben muss. Wo der Geist Gottes am Werke ist, da wird ein Mensch fähig, etwas zu tun, zu dem er sonst nie die Kraft hätte. Da gewinnt er Zuversicht, eine Zuversicht, die er sonst nirgendwo herbekommt. Der Mensch, der von Gottes Heiligen Geist erfüllt ist, vermag seinen Glauben in Worte zu fassen und in Taten umzusetzen. Er hat die Kraft, etwas zu bewegen, etwas zu steuern, zu heilen und zu versöhnen. Wo ist der Heilige Geist zu finden? Wes Geistes Kinder sind wir? Diese letzten beiden Fragen, die müssen wir noch bedenken. Wo ist der Heilige Geist zu finden? Ich denke, dass wir uns alle ein Leben unter der Kraft des Heiligen Geistes wünschen. Dieser Wunsch kann uns in jedem Augenblick in unserem Leben erfüllt werden. Nämlich, wenn wir bitten, wie wir es am Anfang im Lied gesungen haben, komm, o komm, du Geist des Lebens. So wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen, immer da ist, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist, so ist auch der Heilige Geist als Kraft Gottes immer da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Julia von Hausmann hat es einmal so gesagt: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts ist die Frage, das Verständnis, wo der Heilige Geist zu finden ist und wie er zu uns kommt, ganz einfach. Viel, viel einfacher als für die Menschen, die Christen vergangener Generationen. Ich fahre mit meinem Auto und wenn ich will, schalte ich das Radio ein und schon kann ich empfangen, was der Sender ausstrahlt, der weit weg ist und den ich überhaupt nicht sehe, nicht sehen kann. So einfach ist das mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Der Sender ist Gott, mein Vater im Himmel. Und wenn er noch so weit weg wäre, so hoch der Himmel über der Erde, durch seinen guten Heiligen Geist bin ich immer mit ihm verbunden. Ich muss nur meinen Empfänger auf die richtige Frequenz einstellen und schon bin ich mit Gott in Verbindung. Durch das Lesen in seinem Wort und durch das Gebet schalte ich meinen Empfänger auf die richtige Frequenz. Und damit bin ich nicht von allen guten Geistern verlassen, sondern werde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und damit sind wir bei der letzten Frage. Wes Geistes Kinder sind wir? Das ist die letzte, die alles entscheidende Frage. Wes Geistes Kinder sind wir? Wir sind ja alle von einem bestimmten Geist geprägt. Vom Geist unseres Elternhauses, eines Erziehungsstiles, einer Weltanschauung, einer Partei, von der freien Marktwirtschaft, leider von einem bestimmten Menschenbild. Oft sind wir auch geprägt von dem berühmten und berüchtigten Zeitgeist. Wissen wir also immer, wes Geistes Kinder wir sind? Viele wissen es nicht. Dabei wäre eigentlich die Hauptsache in unserem Leben, dass wir wüssten, dass wir vom Geist Gottes geprägt sind und dass er uns in Fleisch und Blut übergeht. Dass der Geist Gottes alles bestimmt, was wir denken, reden und tun. So und nur so werden wir geistesgegenwärtig. Nämlich dann, wenn wir alles, was in unserer Gegenwart Tag für Tag auf uns zukommt, was wir erleben, unsere Probleme, die uns belasten, unser Leid, das wir tragen müssen, unsere Arbeit, die uns auspowert, das, was wir auf dem Bildschirm sehen oder in den Medien lesen und hören. Wenn wir das alles in Gottes Geist durchdächten, dann führten wir ein Leben in der Heiligung, ein geistvolles Leben. Der Geist Gottes, ein Geist der Liebe und der Güte, der Geist der Freude und des Friedens, ein Geist des Mutes und der Geduld, ein Geist der Weisheit und der Erkenntnis und ein Geist der Selbstbeherrschung und des Maßhaltens. Wer in diesem Geist alles zu sehen vermag, sieht klarer. Er erhält Einblick und Weitblick. Er vermag auch kritisch die Geister zu prüfen und kann den Ungeist entlarven. Er kann die Geister, die er rief, wieder loswerden. Er weiß, und das war ja unsere letzte Frage, er weiß, wes Geistes Kind er ist. Bischof Hans Lilje hat einmal gesagt, wo der Geist Gottes am Wirken ist, da geschehen große Dinge. Menschenherzen werden erneuert und damit erledigen sich viele Probleme ganz von selbst. soziale, politische, zwischenmenschliche, wirtschaftliche, kulturelle. Ich denke, wir sollten mit der Bitte auseinandergehen: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und schenk mir einen neuen, festen Geist. Stoße mich nicht von dir und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Amen.